Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ich bin Olaf Bleich, ich bin euer Host heute und es geht dieser Tage natürlich um WWE Hell in a Cell. Gestern Nacht ist es passiert, Sasha Banks gegen Charlotte im Käfig, im Main Event. Ich habe die Wette verloren mit David und Flo, ne, leider. Aber naja, heute bin ich natürlich auch nicht alleine, um über Hell in a Cell zu sprechen, sondern bei mir ist der Florian Merz mal wieder. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, grüß Gott miteinander.
Und unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
Lieblings-YouTuber, der Einzige. Yeah.
Lieblings-YouTuber. Ich kenne noch mehrere, hallo.
YTT.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe Yu-Gi-Oh!
Ja, schön. Bevor wir eigentlich loslegen, natürlich wie immer die Aufforderung, wenn ihr Fragen habt, schickt uns an fragen@headlock.de, schaut bei uns auf Facebook vorbei und vor allem, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, geht auf unsere Seite, oben haben wir ein kleines Support-Banner, da könnt ihr uns dann auch ein bisschen unter die Arme greifen und wenn es nur mit irgendwie Teilen oder ein bisschen was über Amazon einkaufen ist, alles super. Ja, Hell in a Cell, gestern Nacht gestiegen, 3 Stunden insgesamt, voller Freude und natürlich startet das ganze Ding mit der Pre-Show, damit es auch noch ein bisschen länger dauert. Da gab es ein wunderschönes Six-Man-Tag-Team-Match der Cruiserweight Division, nämlich Cedric Alexander, Lince Dorado und Sin Cara, der jetzt ja auch Teil der Cruiserweight Division ist, gegen Arya Daivari, Drew Gulak und Tony Nese. So, ja, seid ja garantiert auch zwei, die sich immer brav die Pre-Show und die Kickoff-Show anschauen.
Ey, Raw Talk, Talking Smack, alles.
Ich habe mir es tatsächlich angeguckt, weil ich gestern noch Leute hier sitzen gehabt habe und die sind dann einfach gegangen und habe ich es einfach laufen lassen. Und ich hätt mir es eigentlich ganz gerne angeguckt, wenn die Werbung nicht ständig reingeblendet worden wäre. Ich hab mehr von KFC mit Dolph Ziggler und The Miz gesehen, als diese Action von den 6 Leuten da im Ring.
Ja, das ist ein bisschen störend. Das ist so wie früher, als wirklich dann noch die Matches ganz traditionell durch Werbung ganz krass unterbrochen worden sind. Ist man irgendwie nicht mehr so richtig gewohnt, ne?
No. Aber ich muss sagen, ich bin ein Fan von dieser Werbung. Ich finde die so gut.
Waren die besser als der Kampf an sich?
Ah ja, komm, ganz ehrlich, Nick, aber Dolph Ziggler sieht einfach besser aus mit diesem Bart und der Perücke, als er überhaupt selbst aussieht. Ich finde das so super. Muss man einfach mal, wir müssen eine Petition starten. Dolph Ziggler mit weißen Haaren.
Dolph Ziggler dauerhaft als The Colonel.
Wir sind genau. Noch, als er braune Haare hatte mal.
Ja, als er kurze braune Haare hat und eine Woche später wieder lange blonde.
Das war unangenehm.
Awkward Moment. Ja, doch, das war mal eine ganz kurze Phase, wo sie ihn noch angekündigt haben als The New and Improved Dolph Ziggler. Und dann kommt er zurück und hat auf einmal braune, kurze Haare und sieht halt so generic aus und so vanilla, wie man so schön sagt, dass du ihn einfach nicht mehr ertragen kannst und so alles.
So wie Cody Rhodes?
Nee, ohne Charisma halt. Also so,
aber die sahen sich wirklich ein bisschen ähnlich.
Ja, so ein bisschen, aber.
Als die braunen Haare hatte schon irgendwie.
Ja, aber lass uns mal zurück zum Thema kommen hier. Kickoff-Match. Wie fandet ihr das, Kai?
Ja, diese Matches, ach, ich weiß nicht. Diese ganzen Cruiserweight-Matches auch bei, also jetzt bei Roddy sind. Einfach nur da und so, guck mal, wir machen jetzt hier und dann machen wir eine Head-Scissor und dann landet er aber auf seinen Füßen, das ist ja mega krass. Also die Matches sehen geil aus, aber da ist so komplett gar keine Story drin.
Ja.
Also ist alles cool, kann man sich schick ansehen, ist aber auch nicht, wo du jetzt wirklich drin bist und mitfieberst. Du hast irgendwie 10 geile Spots, was ziemlich cool ist eigentlich, aber mehr ist das auch nicht.
Flo, wie denkst du darüber?
Sind halt geile Appetizer, finde ich.
Ja, mir fehlt halt so total die Persönlichkeit dahinter, weißt du? Es ist halt wirklich einfach nur so, die schmeißen die Jungs da rein, so nach dem Motto, ja, jetzt zeig mal was. Und da ist halt kein Konzept. Also das sind, wie du gerade gesagt hast, Kai, das sind halt schöne Kämpfe, aber es dadurch alleine kommen die Leute halt auch nicht over und werden vom Publikum angenommen. Das Publikum sagt halt, aber ja, aber mehr ist es halt nicht, ne? Und ich habe mir das auch gerade noch angeschaut und habe mir gedacht, so, ja, das ist nett. Und wenn ich in der Halle wäre, hätte ich auch mal einen Spaß dran. Aber das habe ich auch genauso gut nach 24 Stunden wieder vergessen, wenn er überhaupt im Ring stand. Und dadurch wirken die Wrestler, finde ich, wirken komplett austauschbar, weil keiner eine Persönlichkeit hat.
War aber auch dieser Finisher von dem, wie heißt der Schwarze?
Cedric Alexander.
Er ist auch brutal, der Finisher, oder?
Ja, der Lumberjack.
So, was? Warum?
Ja, Cedric Alexander ist auch super. Also das muss man ja auch mal so ganz klar sagen, was der da auch beim Cruiserweight Classic für Ovationen bekommen hat nach seinem Kampf gegen Ibushi. Und dann, was machen sie jetzt aus dem? Weißt du, dann ist halt einen von vielen. Und ja, ne? Also.
Ja, gut, also, da kann man ja noch hoffen, dass sich das Ganze noch ein bisschen entwickelt in der Cruiserweight-Bereich bei Raw. Weil, ganz ehrlich, das ist aber bei fast jedem eigentlich Match, wo man in der Vorbericht oder im Vorfeld zum eigentlichen Main Event sieht, dass da viele einfach nur als Appetizer dienen, weil ganz ehrlich, es hat irgendwie tatsächlich für mich so ein bisschen Main Event Charakter oder Superstar Charakter sogar noch.
Ist ja auch okay, aber die dürfen ja trotzdem eine Persönlichkeit haben. Also, weißt du, wer oder was Lince Dorado darstellen soll? Oder
ich weiß, dass die ersten drei, die reingekommen sind, waren die Faces und die allen anderen waren die
Heels. Ja, aber die haben halt keine Persönlichkeit. Und letztlich ist es ja genau das, weshalb dann auch zum Beispiel jemand wie ein Rey Mysterio hinterher auch bei WCW overgekommen ist. Warum ein Chris Jericho overgekommen ist. Oder auch ein Dean Malenko oder sowas. Weil das braucht halt mehr als nur geile Moves. Sondern die Leute verlieben sich in die Wrestler, weil sie halt eben eine Persönlichkeit haben und weil sie geil kämpfen. Nur geil kämpfen.
Die Sache ist doch, diese ganzen Cruiserweights, die haben doch auch keine Promo-Zeit wirklich. Nein, eben. Die haben halt ihre Backstage-Segments, die dann 2 Minuten gehen. Und das war's dann auch.
Ja, es ist halt
also von daher.
Tatsächlich die einzigen zwei Cruiserweights, die wirklich ein bisschen mehr Promo und Zeit haben und bekommen alles, ist ja TJ Perkins und, wie heißt der denn der andere jetzt?
Brian Kendrick.
Ja, genau, Brian Kendrick.
Ist aber auch nur Backstage, komischerweise. Also die
ja, waren, die hatten schon auf der Matte auch schon ihre...
Ja, haben schon mal geredet.
Ja, auch tatsächlich, ja.
Aber nicht viel, also das ist halt auch... Aber das sind, glaube ich, auch den zwei, denen sie halt zutrauen, noch das Mikro in der Hand zu nehmen und irgendwas zu erzählen, aber allen anderen, ich weiß nicht, also es ist halt, so wie die Cruiserweight Division aktuell läuft, ist halt genauso wie meine schlimmsten Befürchtungen zur Cruiserweight Division waren. Also, die haben zwar eine Bühne, aber mehr halt auch nicht.
Ne? Also, es ist einfach nur da.
Ja, genau. Es ist einfach nur da, weil es schön aussieht und weil es irgendwie ein bisschen Spaß macht. Aber mehr halt nicht. Da steckt
keine
Seele drin.
Lass uns mal warten.
Wobei ich dann aber auch sagen muss, dass ich ziemlich Bock habe, weil es sollte ja erst wieder so ein IC-Title-Match bei WrestleMania geben, 6 Leute mit den Leitern. Ja. Aber das mit den soll es jetzt ja anscheinend mit den Cruiserweights geben. Es wird auf jeden Fall ein geiles Match werden. Jetzt mal abgesehen davon mit Charakterentwicklung und alles. Aber an sich wird das, glaube ich, ein richtig, richtig geiles Match werden, was Spots angehen wird.
Auf jeden Fall.
Meinst du wirklich den IC-Title oder ein Cruiserweight Championship Battle?
Nein, also letztes Jahr war es ja IC.
Genau.
Wo dann Zack Ryder gewonnen hat. Das fanden ja viele nicht so geil.
Ich fand's geil.
Und ich meine, dass es halt irgendwie so Prestige weggenommen hat, dass einfach 6 Leute waren, bla bla. Dann haben die gedacht, okay, IC muss Prestige haben, nimm einfach Cruiserweight dafür.
Ja, wieso auch nicht? Ich meine, dafür ist es ja dann wirklich gut, einfach um so ein Spotfest dazwischen zu haben, ist es
okay. Ja, eben, das wird, glaube ich, geil.
Und dann hast du auch noch so Leute wie Rich Swann oder sowas dabei, die können ja dann da rumhüpfen bis zum Gehtnichtmehr. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und letztes Jahr gab es ja diese Diskussion wegen Kevin Owens und Sami Zayn, weil alle gesagt haben, wir wollen Kevin Owens gegen Sami Zayn im Einzelmatch sehen und nicht irgendwie so verwurstet im IC-Title-Match.
Ja. Das stimmt.
Naja, lass uns da nicht hier zu weit über den Kickoff herlästern. Ich glaube, das Match an sich war okay, mehr aber dann würde ich sagen auch nicht. Also.
Was war dieses von Booker T? Dieses Shucky Ducky Quack Quack? Ist er irgendwie geistig behindert?
Ich habe auch keine Ahnung.
Das hat er doch schon.
Was ich war keine das?
Das hat er doch früher auch schon gemacht. Das hat er doch irgendwann mal, als er bei SmackDown Kommentator war, hat er das doch gesagt.
So, ey, ganz
Shucky Ducky Quack Quack.
Oh, und Hauptsache noch saß dann irgend so ein Typ da bei WWE, der da angestellt ist, hat so eine dumme Animation dafür gebastelt.
Ey, ich dachte zuerst, der promotet irgendwie so ein neues Handygame oder sowas.
Ja, so Flappy Bird halt nur in anders.
Ja, genau, Shucky Ducky Quack Quack, WWE Rooster Change, bla bla bla.
Ich dachte Flippy Booker oder so.
Flippy Booker?
Ich finde, Lita sieht mega komisch aus. Sie sieht so aus wie eine, die hat so vor 10 Jahren mal mega viele Pornos gedreht und ist jetzt krass fertig.
Alter.
Ey, so, die sieht so halb tot aus im Gesicht. Also, finde ich nicht gut.
Lass uns bitte
zum Main Show kommen, wo wir gerade schon bei nicht gut sind. Der Opener ist das WWE United States Championship Match im Käfig zwischen Roman Reigns, dem Champion, und Rusev. Ja, und
ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich finde, das ist das einzige Match, bei dem diese Cell-Stipulation noch Sinn gemacht hat. Mehr als bei Kevin Owens. Also bei Kevin Owens könnte man noch sagen, okay, dann kommt Y2J nicht rein. Hat ja nicht so geklappt. Und bei den Frauen kannst du vergessen. Auf jeden Fall, ich fand, bei den beiden hat es irgendwie noch am meisten Sinn gemacht, so von der Brutalität
her. Ja, auch von der Fehde her, also vom Hass, also Anführungsstrichen, zwischen den beiden. Das hat schon Sinn gemacht. Ich konnte damit auch absolut leben. Ich fand den Kampf an sich auch wrestlerisch durchaus okay. Der war halt langsam und es war halt eben ein Kampf zwischen zwei Schwergewichten. Und ich glaube, das wollte man halt auch in diesem Opener halt darstellen, dass da eben zwei große, starke Typen gegeneinander sind, die halt dann eben nicht sich durch die Gegend werfen, sondern großteils eigentlich auf sich einprügeln. Der Flo hat da, glaube ich, eine andere Meinung zu. Der war nicht so begeistert vom Opener.
Ich fand es so mega langweilig. Ich weiß auch nicht, warum. Klar, ich, jetzt im Nachhinein, wenn ihr mit drüber sprechen, weil wir dann gerade im Vorfeld nochmal besprochen, dass es halt wirklich so zwei Powerhouses im Endeffekt gegeneinander kollidieren, die halt sich aufeinander schlagen. Also hier Roman Reigns versus Wolverine aus Bulgarien. Aber ja, ist doch so. Der sieht aus wie Wolverine für Bulgarien.
Loganowski.
Ja. Und ich fand es halt irgendwie, ich weiß nicht, die haben sich geschlagen und er hat da rumgeschrien, dann lag er auf dem Boden, dann kam er dazu und da kam der andere her und hat auch mal geschlagen, hat auch nochmal rumgeschrien. Oh Gott, und es gab, glaube ich, im ganzen Match zwei Würfe oder sowas. Und erst nachdem die dann angefangen haben, irgendwelche Obstacles zu benutzen, also mit der Ringtreppe oder weiß was ich noch, er wollte ja noch einen Tisch jemand rausholen. Also dann war es okay, aber davor fand ich das ein langsames, langweiliges, total zum Vergessen werdenden Match. Und da tat ich mich echt schwer mit.
Kai, wie ist es bei dir? Warst du begeistert? Hast du dein Roman Reigns T-Shirt angehabt, als du es gesehen hast?
Ich hatte mein Roman Reigns T-Shirt, ich hatte mein Roman Reigns Facepaint, ich habe mir so dieses RR ins Gesicht gemalt, richtig geil. Ich habe mir Rufsbart wachsen lassen, oder dass ich keinen Bartwuchs habe.
Das Roman Reigns Facepaint?
Und die blauen Kontaktlinsen.
Ja, die auch. Na, also... Ich bin eigentlich kein Fan von diesen Powerhouse-Matches. Dieses, wir sind beide stark und das ist dann so, dass wir uns ganz halt schlagen. Aber die Fehde von Rusev und Roman Reigns fand ich eigentlich von Anfang an ganz, ganz cool. Auch wenn alle mal sagen, Roman ist scheiße. Also hatte ich eigentlich nichts gegen. Auch das Match, ich finde, das hat gepasst. Auch das mit dem Kendo-Stick, dass sie sich geschlagen haben, schön die Treppen. Das mit der Kette fand ich auch richtig cool. Also schön dieser Accolade mit der Kette, das hatte auf jeden Fall was. Nur diese Match-Story fand ich sehr, sehr Roman Reigns, John Cena-artig. Weil du hast einfach gesehen, Rusev hat viel, viel mehr Offense gezeigt und Roman Reigns macht ein Spear-Ende.
Ja, das hat mich auch also, tierisch angekotzt. Also,
das fand ich ein bisschen kacke.
Das Ding war wirklich, dass Roman mal wieder alles gefressen hat, was man ihm entgegenschmeißt und dann eben dieser eine Spear kommt. Der sah cool aus, also zweifellos sah super aus.
Die Treppe hätte einen Meter weiter hinten stehen müssen.
Ja, aber trotzdem sah der gut aus. Also der kann diesen Spear ja...
Aber Rusev zählt auch wie ein Gott, ja. Ne, jetzt mal ehrlich.
Ich finde auch, dass so gut. Obwohl Rusev ja eigentlich jetzt als Verlierer aus der Fehde rausgegangen ist, finde ich auch, dass er, gerade was so die In-Ring-Performance angeht, finde ich, da hat man mal gesehen, wie überlegen er auch gerade anderen Powerhouses im aktuellen Roster ist. Also jetzt nicht, dass Roman Reigns ein absoluter Nullchecker im Ring wäre, das ist er nicht, auch wenn das viele Leute sagen, aber ich finde, dass Rusev halt da eben noch mal wirklich eine Stufe höher gegangen ist einfach und nochmal gezeigt hat, so hey, ich kann auch da weiter oben mitmischen, gerade im Vergleich, wenn du nur mal so 2 Jahre zurückdenkst oder so. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Ansonsten, ich schließe mich da vollkommen an, ich war halt irgendwann angenervt einfach von der Geschichte, die beiden erzählt haben. Und dass Rusev 3-mal seinen Finisher ansetzt, inklusive 1-mal mit der Kette und Roman Reigns nicht abklopft, sondern da rauskontert und sofort danach den Finisher zeigt, diese Kack-Adrenalin-Rushes, die Roman Reigns andauernd kriegt, da kriege ich echt die Pest. Weißt du, da ist Rusev gerade irgendwie in der Offense und bringt gerade was und dann ständig hier einen Schlag,
da einen Kick. Rusev hätte noch einmal outkicken können.
Ja, aber es war einfach zu wenig. Es war halt zu wenig von Reigns Offense, als dass Rusev sofort hätte da liegen bleiben dürfen. Und dass Reigns nicht mit der Kette, dass er da nicht aufgibt. Und nachdem er halt vorher mit dem Kendo-Stick da malträtiert worden ist. Das ist halt genau das, weshalb Reigns am laufenden Band ausgebuht wird. Und das war ja heute auch wieder so, oder gestern. Da waren ja, die Buhrufe waren ja mega laut schon wieder.
Da war einfach ein Let's Go Rusev sucks Chance.
Genau, das, mega geil. Das fand ich auch cool, dass auf einmal das Publikum angefangen hat, Rusev anzufeuern. Also,
aber können wir mal bitte darüber reden?
Kommt jetzt wieder irgendwas, wer wen auf den Mund küsst, oder?
Nein, das ja fremde Kinder küsst man nicht, ich weiß. Aber können wir mal darüber reden, dass Aufgabegriffe auf Tischen oder auf Leitern oder auf Apfelkuchen, keine Ahnung, nicht mehr wehtun?
Moment, auf Leitern kann ich mir das vielleicht schon vorstellen. Aber auf Leitern.
Aber das sieht halt ich meinte auf Treppen, aus. Auf Treppen.
Sie sehen halt besser aus, mein Freund.
Ja, aber ob der.
Aber ich hasse das. Das ist scheiße. So, was ist das denn?
Ich hab das auch nicht verstanden, warum das jetzt auf einmal mehr Schaden anrichten sollte, wenn er halt statt auf der Ringmatte auf die Treppe.
Es ist halt ein Stahluntergrund, weißt du? Wenn du dann auf den Stahluntergrund draufgedrückt wirst, dann hast du noch so eine Kette in der Fresse, dann ist das doch völlig. Aua.
Ja.
Es ist so wie Jericho, der dann sein
Wort
macht auf dem Tisch.
Es ist Wrestling, Suspension of Disbelief, bitte.
Ja, nee, das ist halt schon so manchmal, das ist halt schwierig.
Das regt mich voll auf, ich hasse das.
Ja, und jetzt Roman Reigns weiterhin Champion. Rusev hat verloren am Ende nach dem Spear.
Was kommt jetzt?
Genau, was kommt jetzt?
Wo? Also Jericho. Für beide. Für beide jetzt.
Jericho.
Nee, Jericho, da gehe ich davon aus, dass der jetzt erstmal irgendwie mit Seth Rollins irgendwie da mitmischt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich sehe jetzt Roman Reigns erstmal und auch Rusev irgendwie in diesem Survivor Series Match. Irgendwie.
Ja, definitiv.
Das ist so meine Vermutung.
Wie viele Match war das jetzt eigentlich um den Titel zwischen den beiden?
Dritte, oder?
Das dritte, glaube ich, ja.
Eins, also wie war das Booking jetzt? 75 zu 25?
Das wird bei 3 ziemlich schwierig, aber
33 zu 66 zu 33?
Ja, ich glaube, Bruce hat manchmal einen Kampf gewonnen und Reigns hat 2 Kämpfe gewonnen. Ich bin mir aber auch da nicht 100% sicher, weil das ist auch so eine Fehde gewesen, die hat mich auch wieder nicht abgeholt. Also das hat mich auch wirklich mal wieder gestört. Also zum einen, weil es so war, dass diese Aktionen von Reigns waren ja auch im Vorfeld ja ohnehin schon umstritten, weil er eigentlich die ganze Zeit nur der Arsch war, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Und ansonsten war diese Fehde halt da und das ist so eine typische Roman Reigns-Fehde, wo er dann am Ende dann wieder als lachender Sieger rausgeht und alle.
Aber ich finde, die Fehde fing mega geil an.
Die fing auch gut, die hat auch Potenzial gehabt und das war auch.
Also ich fand das ja lächerlich mit der Hochzeit, also bitte.
Das war komplett scheiße so. Auch immer diese Sache mit Lana so, ja, halt's Maul, das interessiert auch keinen. Und dann diese scheiße Familie da. Ja, das ist ein Hund und die sieht aus wie der Hund. Ha, halt's Maul. Aber so als Roman reingekommen ist und sich einfach gebrawlt hat mit Rusev.
Genau.
So angerannt und Spear und dann haben sich beide mega geschlagen. Das war cool.
Ja.
Und dann ging das wieder so diese Dolph Ziggler, Summer Rae, Lana, Rusev-Fehde.
Genau, da wird es nämlich richtig schlecht einfach. Das war dann einfach so. Weil grundsätzlich die beiden. Wenn du jetzt mal diesen ganzen Love-Triangle oder hier mit Family und sonst irgendwas, wenn das mal außen vor lässt, da hätte man eine richtig schöne, intensive Powerhouse-Fehde draus machen können, wo die beiden sich einfach nur auf die Glocke hauen.
Ja, genau, die ganze Zeit immer, aber richtig schön, weißt du?
Und dann das war cool. wo sich dann die Gewalt langsam steigert, weißt du? Am Anfang kloppen sie sich halt nur mit Fäusten, dann irgendwann mit Stühlen und dann kommen irgendwann Tische und was weiß ich was dazu.
Waffen,
ja.
Maschinengewehre,
ja. Und dann,
Katana.
Ja. Dann holt Rusev die Atombombe aus Russland.
Der holt seinen Panzer.
Genau, ja.
Der ist der Bulgare. Der ist doch nicht mehr der russische Russe.
Der hat trotzdem noch
bulgarische Bulgare.
Die haben noch alle Connections, sag ich dir. Nein, aber das hätte man halt anders aufbauen müssen, weil auch hier war es dann eben wieder so der Fall, dass Roman halt eben, er konnte ja gar nicht vom Publikum angenommen werden, auch allein in dieser Fehde. Also, ja. Ich weiß auch nicht genau, wo das jetzt dann hingehen soll. Auf jeden Fall war ich da nicht sonderlich beeindruckt von. Der Kampf war insgesamt okay, aber nicht. Das Booking war wieder eine Katastrophe. Kann man einfach nicht anders sagen, in meinen Augen. Aber pro Booking eine Katastrophe. Kommen wir zum nächsten Kampf. Women's Match zwischen Bayley und Dana Brooke.
Das war irgendwie so ein bisschen irrelevant, finde ich.
Ja, das ist halt nur, damit man auf jeden Fall noch Bayley sich warm hält. Also klar, ne? Bayley wird definitiv ins Title Picture einsteigen.
Ja, muss ja.
Und du musst ja warm halten, dass die immer noch präsent ist und deswegen darf die dann halt gegen Dana Brooke gewinnen. Und Dana Brooke ist einfach so die größte Missgeburt.
Na.
Doch. Ich hasse sie.
Ich finde sie hübsch.
Was?
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 Was? Das eine hat mit wrestlerisch nichts zu tun.
Die ist einfach so mit ihren 1,20 und so, egal was sie macht, es sieht alles scheiße aus. Sie botcht da irgendwelche Cover und was weiß ich nicht
also,
alles.
Also, nee. Was mich an diesem Kampf massiv gestört hat, war, also das hat ja eine klare Geschichte gehabt. Ne? Die Geschichte war ja Bayley mit ihrem verletzten Arm und der wurde ja auch von Dana Brooke dann bearbeitet. Ja. Das wäre ja eine schöne Geschichte gewesen, aber das wirkte halt auf mich wie ein Hausshow-Match, wo das so ein bisschen angedeutet wird, dass da eine Verletzung ist, aber eigentlich, wenn es dann um was geht, dann spielt diese Verletzung keine Rolle, weil Bayley hat trotzdem alle ihre Signature-Moves mit rechts gezeigt, mit dem verletzten Arm und ab und zu mal so ein bisschen ausgeschüttelt, aber was ist das denn? Also diese Verletzung wurde jetzt über zig Wochen aufgebaut und dann im Kampf so, ach ja, aber ich zeig die Aktion trotzdem, kack drauf, ne? So.
Naja, eben.
Und ich mag Bayley wirklich total gerne, also ich finde die total super und ach, das
du grinst immer so schön.
Ja, ich finde die halt total sympathisch und ich mag ihren Entrance und ich liebe das, wenn wie diese Luftdinger da hochgehen und sowas, aber der Kampf an sich war halt Grütze und das war halt wirklich einfach nur, wie Kai gerade gesagt hat, damit man Bayley nicht vergisst und damit die halt irgendwie noch einen Spot auf der Card bekommt und mehr war das halt nicht.
Ja, leider.
Ja.
Also.
Und Dana Brooke finde ich eigentlich ganz okay, die ist halt noch ein bisschen grün, aber das wird sich halt auch geben und also Auftritte sind garantiert gut für sie, aber Bayley hat da jetzt nicht wirklich viel für getan, dass man da, dass Dana Brooke mehr ein Profil dazu gewonnen hätte oder sowas.
Ich fand das geil, wie einfach die Crowd als dieses Armdrücken da war, ganz halt Boring gechantet hat.
Also es war aber auch was Lächerliches, komm mal, bitte.
Nee, gar nicht, das war voll cool.
Sagst du jetzt?
Nee, also es war, ach, schrecklich, ganz ehrlich.
Ja.
Ganz, ich bin ja generell kein Fan von Frauenwrestling, von daher, aber was? Das war noch schlechter.
Hast du, hätten wir dich zu unserem Damen-Podcast einladen müssen als der Hater.
Ich hätte nur gehatet, alle gesagt, alles scheiße.
Ja, aber ich glaube, den Kampf kann man auch echt getrost abhaken. Also Bailey hat gewonnen mit ihrem Bailey-to-Bailey. Das war nichts Besonderes. Das könnten wir auch genauso gut nächste Woche in Deutschland sehen, wenn die hier auf Tour sind.
Ja,
und
mit Tim Wiese.
Mit Tim Wiese, ja genau, als Special Referee. Nee, apro House-Show-Niveau, da fällt auch gleich der nächste Kampf mit rein, nämlich zwischen Carl Anderson und Luke Gallows gegen Big Cass und Enzo Amore.
Was hat war Sinn das gemacht, denn? Hat aber Sinn gemacht.
Ja, die mussten gewinnen, denn? Die mussten gewinnen, aber der Kampf war halt so nichtig.
Ja, der war komplett kacke. Auch so, also, weiß ich nicht. Das war unglaublich. Ich bin wirklich nicht schlecht in Englisch, aber ich hatte den Großteil der Anspielung von Enzo nicht verstanden.
Es waren irgendwelche Baseball-Geschichten, die verstehen wir hier nicht.
Ja, eben. Ja, ja. Also, es ist so, ey, Baseball, das ist Affe. Also, ich habe, man denkt sich, es gibt ja dieses Gerücht, was hoffe ich mal wahr sein wird, dass um Royal Rumble rum, also zu WrestleMania, Enzo und Big Cass den Mega-Push bekommen und dann noch die Titel gewinnen bei WrestleMania höchstwahrscheinlich.
Schade eigentlich.
Finde ich super geil.
Nee, ich kommen wir nachher dazu, warum.
Und klar, The Club fing gut an, aber ganz ehrlich, der Zug ist abgefahren, aber schon lange. Was eigentlich auch schade ist, weil das hat richtig geil angefangen, schön Angriffe aus dem Publikum raus, war super. Und auch immer mal wieder Leute zusammengeschlagen, war cool. Und jetzt haben die einfach nur gewonnen, damit das Tag-Team in diesem Survivor Series Match nicht so schlecht dasteht, denke ich mir.
Dass die halt noch ein bisschen Standing behalten, weil nachdem sie...
Genau.
Also eigentlich, wenn man konsequent gewesen wäre, hätte der Club halt eben gegen New Day die Tag-Team-Title gewinnen müssen.
Halt, ja. Ich muss euch was fragen. Ich muss euch was fragen. Pass auf.
Frag.
Es geht auch nicht um Küssen, versprochen. Nur ein bisschen. Und nach... Wie hieß das letzte Raw-Pay-Per-View nochmal?
Clash of Champions. Nee. Doch, Clash of Champions. No Mercy war jetzt der letzte, das war SmackDown und dann war der davor.
Genau, Clash of Champions. Ja. Direkt nach Clash of Champions wurde doch beworben für Hell in a Cell New Day gegen den Club, oder?
Boah.
Das wurde doch beworben.
Ich habe nicht mehr im Kopf.
Ich bin mir 90% sicher, dass es beworben wurde und dann auf einmal hieß es Cesaro und Sheamus. Ich dachte mir, was?
Cards subject to change und so, weißt du doch. Das ja, also kann jederzeit wechseln.
Also es war irgendwie komisch.
Ja.
Also ja, das Match eigentlich schade.
Das Match war halt auch ein House-Show-Match. Also es war halt dieses ganz typische, komplett. Enzo wird am Anfang zusammen gemobbt, dann kommt Big Cass rein, macht seinen Trademark-Move, die Crowd sagt Yay! Und dann wird irgendwie nochmal gewechselt, was halt auch gar keinen Sinn gemacht hat. Dann kommt Enzo wieder rein, kassiert den Finisher, Ende. Zack, 6 Minuten gefüllt und geschenkt. Hätte ich nicht gebraucht. Aber
ist ja also so, immerhin 6 Minuten ist auch okay jetzt. Nicht, dass sie uns 14 Minuten gequält haben mit der Kacke.
Nee, das
wenigstens etwas.
Ich glaube halt, das hätte dem Match sogar gut getan, wenn es ein bisschen länger gegangen wäre. Allein, dass du ein bisschen Zeit hast, um was aufzubauen. Hier war es halt so, dass da einfach nur die Trademark-Moves im Prinzip abgespult worden sind. Am Ende gab es den Magic Killer und das war's dann.
Aber da war ja auch keiner drin in dem Match. Also jetzt von den Zuschauern her.
Das finde ich übrigens merkwürdig, dass die Zuschauer zwar beim Intro von Enzo und Cass total dabei sind, aber innerhalb der Matches eher so, meh.
Das aber es war gestern tatsächlich den kompletten Event über. Ich habe irgendwie kaum Stimmung verspürt.
Die Crowd war scheiße, fand ich.
Die war mega schlecht unterwegs gestern.
Also die war echt nicht geil.
Nee.
Also weil ich generell, Pay-Per-Views leben ja von der Crowd. Bestes Beispiel Money in the Bank in Chicago. Ich liebe es hier im Punk. Das war unglaublich gut. Aber so die Crowd, die war generell so die letzten Crowds, auch bei Raw und alles, da war jetzt nicht so viel Action, fand ich. Ja.
Also,
klar, jetzt Hometown, Brock Lesnar, ja, Goldberg sucks, blah, aber so an sich war das jetzt nicht so geil.
Nee, das stimmt. Also es war generell halt, bis auf ein paar Ausreißer, also Main Event hier, Sasha Banks gegen Charlotte, da war schon Stimmung in der Bude, auch bei Kevin Owens gegen Seth Rollins hatte ich durchaus mal das Gefühl, aber da waren einfach auch viele Kämpfe dabei, die der Crowd einfach total egal waren.
Ja, so. Schade eigentlich. Ja. Ah, nee, aber hier auch das mit dem Intro von Enzo Amore, ich liebe die beiden, ja, ich finde die richtig geil. Und ich will auch, dass sie irgendwann Champions werden, weil ich die beiden einfach liebe. Die Sache ist aber, dieses...
Sind wir beim Thema Entrance Küssen und so.
Beim Thema Küssen. Ich küsse auch die Kinder von denen. Nein, aber die Sache ist, dass dieses Entrance von den beiden, das hat diesen Yes-Chant-Charakter. Das ist dieses so, alle machen mit, yeah, weil wir machen das alle zusammen und das ist ganz cool. Aber das war's dann auch. Mhm. Das ist so wie die Leute, die bei der Gamescom am, keine Ahnung... Hier, wie heißt immer das Spiel mit den Panzern? Tank Wars stand stehen.
World of Tanks.
Ja, World of Tanks stand stehen. Und dann so, normale Stimmung! Und dann sagen die so, ja, yeah, schreien rum, die 13 Leute, die da sind. Dann filmen die das so, als wäre das eine ganze Menge und schmeißen T-Shirts in die Menge rein. Ja, und dann gehen die zum Razor-Tan und schreien darum.
Ja, natürlich.
Ungefähr so ist das.
Weil es T-Shirts gibt.
Ja, eben. Und da ist auch so, ey, wir machen jetzt alles zusammen Stimmung. Cool. Ist so wie Karneval. Nur Scheiße.
Ja. Karneval ist sowieso nicht
cool. Karneval ist sehr lustig.
Untermenschenfest.
Was? Ja, Karneval kann sehr lustig sein, hallo?
Kann, aber nein.
Ja, wenn's ausfällt.
Ihr habt noch nie mit richtigen Leuten Kai. Karneval gefeiert.
Ich bin in der. Nee. Nee, hab ich nicht. Nein, hab ich nicht.
Siehst du? Ja, lass mal hier von den schlechten jetzt. Matches zu den guten Matches kommen. Nächster Kampf, WWE.
Noch das andere Main Event.
Genau, der zweite Main Event von dreien, genau.
Warum sagen die das?
Was denn?
Warum?
Ja, drei Hell in a Cell Matches.
Ja, aber es gibt ein Main Event. Das Main Event ist das letzte Match. Nein. Es gibt keine drei.
Das ist ein Co-Main Event, mein Freund. Das gibt's bei UFC genauso wie bei der WWE und anderen Veranstaltungen. Bei Boxen ist es genauso.
Das Wrong Advertising, finde ich nie gut.
Nee, das finde ich auch nicht so schlimm. Es gab früher auch schon WrestleMania 8 gab es auch schon Double Main Event. Wenn du dich dran erinnerst. Zum Beispiel.
Die laufen dann gleichzeitig.
Ja, in zwei verschiedenen Hallen oder zwei Ringe direkt nebeneinander.
Das gab's doch mal wirklich in zwei verschiedenen Hallen.
Das war bei WrestleMania 3, glaube ich, mit den.
War das nicht die, wo durchs ganze Land getourt ist?
Das kann sein. Das kann sein. Ja. Aber lass mal zum Kampf kommen hier. WWE Universal Championship, Hell in a Cell Title Match. Kevin Owens gegen Seth Rollins.
Sehr schön.
Das war ein richtig schöner Kampf. Also da hatte ich wirklich meinen Spaß dran. Wie war es bei euch, Kai?
Ich sehe gerade bei Cage Match, das Match ging 23 Minuten. Und es kam mir nicht vor wie 23 Minuten, sondern kürzer. Ist schon mal ein gutes Zeichen.
Das stimmt.
Finde ich. Die Sache ist aber, dass mir die Fehde von Seth Rollins und Kevin Owens ist so komplett nichtig. Es ist einfach die Fehde, The List of Jericho, so über alles.
Ja.
Über allem. Also, der Titel ist komplett irrelevant. Die Liste ist viel, viel wichtiger als der Titel. Deswegen war auch das Match, also war ich auch nicht so in dem Match drin. Was eigentlich schade ist, weil Kevin Owens und Seth Rollins sind beide unglaublich geil. Auch unglaublich coole Worker. Auch dieser letzte Spot, die Powerbomb auf den Stuhl und dass sie sich schlagen, dass Jericho nochmal reinkam und abgeschlossen hat. Der hat aber erstaunlich schwach gewirkt, muss ich nochmal anmerken. Der hat nur kassiert die ganze Zeit.
Und man hat seinen Hintern gesehen.
Ja, das war auch mega witzig, fand ich auch.
Die Arschritz auf Jericho.
Vor allem die Kamera hat dann irgendwann nach einer Sekunde gemerkt, oh verdammt, ich sollte mal lieber wegschwinden.
Aber so. Also das Match an sich hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bin noch nicht dabei eingeschlafen, obwohl ich müde war.
Das war so der erste Punkt, wo ich ja richtig wach geworden bin. Also nach diesen zwei Matches davor, die ja wirklich so waren, war das jetzt hier so ein Kampf, wo ich dann wirklich wieder dabei war. Und die haben ja sich auch wirklich in der Struktur halt auch wirklich einen spannenden Kampf geliefert und auch wirklich teilweise geile Kombinationen da abgefeuert. Das muss man auch mal so klar sagen.
Und auch ein schöner Nearfall war drin.
Ja.
Ja.
Aber auch diese Szene mit der Powerbomb nach draußen. Das fand ich auch schon sehr,
oh, das war krass.
Fand ich sehr beeindruckend, wie auch Seth Rollins den deutlich schwereren Kevin.
Wie stark er einfach
genau,
ist.
Genau, wie der den einfach wieder hochgeholt hat.
Unglaublich.
Und er wirft ihn halt einfach über das obere Ringseil auf die Tische drauf.
Ja.
Aber habt ihr euch auch gedacht, als er den hochgehoben hat, das war nicht gut für den Rücken, weil er hat einfach nur aus dem Rücken gehoben, ne?
Ja, natürlich. Also
so einfach
Deadlift Weight.
Ja, das war kein Deadlift.
Nee.
Also das war schon.
Da hat Owens hat auch noch mitgeholfen, das hast du gesehen. Der hat ja die Hände gefasst und so, aber das war schon eine krasse Aktion. Und
ich habe gedacht, warum nicht einfach direkt den Styles Clash machen, als er da so.
Das hängt. Dachte ich auch. Ich dachte auch so, oh, jetzt so ein Schlag Richtung SmackDown irgendwie, aber ist dann ja leider nicht so gekommen. Aber trotz all dem, das war schon echt ein sehr, sehr cooler Bump, den sie da genommen haben.
Ich muss gerade drüber nachdenken, als das Ding, als Kevin Owens sich den Feuerlöscher rausgeholt hat und irgendwie so voll verwundert geguckt hat, wie das Ding funktioniert und einfach mal dann einen Referee abgetroffen hat.
Ich muss sagen, das war eine der kreativsten Ref-Bumps, die ich seit langem gesehen habe.
Ja, das hat total Sinn gemacht.
Ja, und weil es halt auch so, das wirkte halt so natürlich, weißt du, nicht so,
ich hab mir auch,
oh ja, oder steht der Referee versehentlich im Ring oder sonst irgendwo oder im Weg oder sonst irgendwas, sondern,
ja.
Huch, ne, einmal in die falsche Richtung und dann kriegt der Referee halt die Ladung vom Feuerlöscher ab. Das fand ich super. Ich hab echt da sehr, sehr laut gelacht, als das passiert ist.
Und es sah halt wirklich auch, ja, es sah halt, wie du schon meintest, es sah super natürlich aus. Es wirkte ja, nicht so gestellt. Ja, genau. Ja. Es wirkte einfach so, oh, gut. Fuck, oh, das war keine Absicht. Oh, nochmal, hoppla. Ja.
Ob man dann natürlich dann gleich K.O. ist und rausgetragen werden muss. Aber es war natürlich echt ein guter Übergang, um dann Jericho in den Kampf reinzukriegen. Und was ich auch noch kurz anmerken wollte, ich fand es auch schön, wie lange die diesen Table-Spot, also das ist jetzt wiederum davor gewesen, wie lange die diesen Table-Spot aufgebaut haben. Weil der Tisch und auch diese Konstruktion stand ja schon deutlich länger da. Das ist generell, finde ich, bei diesem Event gut rausgekommen, dass halt die großen Spots, gerade diese Tischspots und so, da stand das Gerät irgendwie längere Zeit im Ring, bevor es dann wirklich erst zum Einsatz gekommen ist. Das heißt, es wird immer so ein bisschen angeteasert. Und das ist eigentlich immer recht interessant. Und weil man muss da nicht nochmal irgendwas umbauen, sondern dann in dem Moment, wenn es dann zum Einsatz kommt, wirkt es irgendwie homogen und passt dann in den Kampf, ohne dass es irgendwie gezwungen wirkt.
Ich fand es super. Und das erinnert mich tatsächlich, muss ich mich an ein Gespräch erinnern, das hatten wir sogar noch, bevor Headlock mal gestartet ist. Das war irgendwann letztes Jahr.
Es gab noch eine Zeit vor Headlock?
Ja, pass auf. Da habe ich dich mal nämlich gefragt, wegen hier Matches. Und dann habe ich gemeint, ja, komm, da steht der Tisch, und da wird eh einer draufgeworfen, dann ist fertig. Und hat der, wo den draufwirft, gewonnen. Dann hast du gemeint, dass es tatsächlich nur 50-50 ist. Das weiß ich noch, weil ich dich gefragt habe. Dass du gemeint hast, dass es zwar, wenn John Cena einen Tisch aufstellt, dass es eigentlich fast so gut wie immer so John Cena ist, der gewinnt. Aber alle anderen ist es wirklich immer ausgeglichen, wenn jemand da durch den Tisch gejagt wird, dass es der Aufsteller ist oder der andere. Das fand ich dann ganz interessant. Da musste ich tatsächlich an dich denken gestern.
Das habe ich mal gesagt.
Ja, das aber, hast du mal so gesagt.
Das hat gerade gar keinen Sinn gemacht.
Ich weiß!
Also, das ist so ein Match zwischen zwei Leuten. Ich dachte so, was?
Ich also, weiß!
Lass nochmal kurz rekapitulieren, was du gerade gesagt hast.
Ich meinte das nur, also, dass ich bin immer davon ausgegangen, weil ich bin immer nicht davon ausgegangen, dass die Person, die den Tisch aufstellt, dass die dann im Endeffekt den Typen, den anderen, also den Kontrahenten durchwirft und gewinnt im Endeffekt. Und dann hat Olaf gemeint, nein, das passiert nur, wenn John Cena den Tisch aufstellt. Ansonsten ist es immer 50-50.
Ja, das ist normal bei zwei Leuten.
Na, ich meine, ich bin halt davon ausgegangen, dass immer derjenige, der den Tisch aufstellt, am Ende auch gewinnt. Das habe ich halt gewusst, weil ich nicht viel geguckt habe früher.
Ja, sag mal, vielleicht habe ich das gesagt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber schön, dass dich das offensichtlich beeindruckt hat.
Ja, ich musste also an Cena denken.
Das ist ja an John Cena und an mich, das ist eine komische Kombination. Aber ja, lass uns mal hier so zur Richtung Ende von dem Championship-Match kommen. Das war ja dann, als Jericho eingriff, war es ja auf einmal ein Handicap-Match und Seth Rollins hat sich ja dann relativ wacker gegen die beiden dann auch gewehrt. Und das fand ich auch recht wichtig, dass er halt nicht ja der Übermacht komplett erlegen war, sondern da auch noch seine Spots bekommen hat, ohne dass er halt eben den Reigns, Cena, was auch immer, Hogan gemacht hätte und alle weggewärmt hätte. Und am Ende hat.
Weil er trotzdem verloren
genau, hat. Genau, und am Ende hat er dann auch relativ klar verloren. Ich war überrascht darüber, dass nach der Powerbomb Ende war. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. War ich auch überrascht oder war das nur so mein.
Ja, ich fand's okay. Also hat Sinn gemacht. Das war so das Finale. Dann, weil ich glaube, der hat ja vorher schon mal eine Powerbomb kassiert sogar. Oder, also war auf jeden Fall irgendein Move, den er kassiert hatte, wo dann relativ kapaniervoll war. Ja, ja. Und dann hast du gesehen, okay, das war das Finale. Hier die zwei Stühle einmal durch, dann war Ende. Fand ich also komplett gut. Ja. Sinn gemacht, in sich schlüssig. Ja. Super.
Ja, also kann man auf jeden Fall machen. Ich hatte halt, wie gesagt, damit gerechnet, dass halt dass Owens eher Rollins durch die Tische Powerbam bombt, aber dann ist es ja umgekehrt gekommen, aber so ist es eigentlich auch ganz okay gewesen, finde ich.
Ja.
Weil die haben ja, wie gesagt, die haben ihre 23 Minuten gehabt und das kam mir vor wie eine Viertelstunde, also das ist eigentlich
ja, schon. Ja, ist super, ganz ehrlich. Ja. Ja, das Einzige, was komisch war oder woran Seth Rollins arbeiten sollte, der Codebreaker, der war aber nicht gut gesellt.
Nee, der sah nicht gut aus.
Der war echt räudig. Ja,
mal jetzt mal so im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen von den beiden, besser oder schlechter?
Besser, aber das ist noch nicht schwer.
ja, absolut.
Die haben so ein bisschen besser ihre Chemie auf jeden Fall gefunden und auch so die Abfolgen und so, da hat man schon gemerkt, dass sie häufiger miteinander jetzt arbeiten. Und
die Fehde ist halt wirklich nicht gut zwischen den beiden, finde ich.
Ja, das war auch, ich finde, dieser Kampf ist auch so ein Aushängeschild dafür, dass dieses oh, Achtung, jetzt ist Hell in a Cell, wir brauchen drei Käfig-Matches. Dieses Konzept halt nicht funktioniert, weil das wirkt dann halt eben erzwungen. Ich meine, okay, wir haben jetzt einen guten Kampf daraus gekriegt, aber ich finde auch immer, dass die Fehde muss es halt hergeben, dass die eben in den Käfig gehen und nicht dieses, ach ja, übrigens, oh, jetzt ist Anfang November, da wird der Käfig rausgeholt, ne?
Es wird langsam kalt, wir brauchen wieder den Käfig. Ja.
Es wird Zeit, Jungs, braucht den Käfig auf. Ja.
Was soll ich denn jetzt sagen? Achso, ja, genau, was ich fragen wollte. Was meint ihr, wo geht's jetzt für die zwei hin?
Ich könnte mir vorstellen, Triple Threat Match.
Mit Jericho.
Das wäre möglich, ja.
Was ist mit Baylor? Weil der soll ja jetzt auch langsam wieder fit werden.
Nee, Royal Rumble erst. Der braucht noch. Erst nach dem Royal Rumble.
Also, ich meine, sind die ersten Fotos sind ja aufgetaucht, wo er den Arm nicht mehr in der Schlinge hatte, aber.
Mit dem Finn Freeze.
Genau, aber. Finn Freeze. Ich gehe davon aus, dass wir den frühestens bei der Road to WrestleMania sehen werden, wenn nicht sogar erst nach WrestleMania. Also ich glaube.
Nein. Also soweit, was ich jetzt gehört habe, ist ja alles immer alle Angaben ohne Gewähr, wie bei der Deutschen Bahn. Was feststand, war, dass er nach dem Rumble zurückkommen sollte, aber noch auch, also auch nicht im Rumble, sondern nach dem Rumble. Okay. Also, obwohl ich einen spontanen Rumble-Entry ganz cool finden würde.
Ja, so als 30 oder so.
Und einfach das Ding gewinnen. Wäre schön.
Ja. Ja, muss man halt mal sehen, ne? Also ich bin auch mal gespannt, wie er dann wieder angenommen wird. Also ich gehe halt davon aus, dass er halt mit großem Bohai, also mit großem Pop da zurückkommt, wenn er wieder da ist. Entscheidend wird natürlich dann sein, wie wird er danach weiter akzeptiert. Ne? Das ist.
Ich hoffe, dann kommt aber nicht dieses jetzt noch 14 Tage, dann ist Finn Balor wieder da, sondern einfach
und dann
Music hits und dann geht's los, weißt du?
Und dann Kurt Hawkins die Faxen einstreuen.
Ja, nee.
Finn Balor wurde mal von einer Schlange gebissen.
Ja, nee, also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir den wieder zurücksehen, aber ich kann mir auch ein Triple Threat Match zwischen Kevin Owens, Seth Rollins und Chris Jericho kann ich mir auch vorstellen, auch für die Survivor Series. Ich glaube, dass man dem Raw-Title-Match noch einen Platz einräumen wird und dass die beiden oder die drei nicht irgendwie in dieses Survivor Series Tag-Team-Match reinkommen werden.
Also der logische Schritt daraus ist dann, dass
Jericho hat sich ja schon empfohlen.
Wollte ich gerade sagen, stimmt. Mit Owens zusammen.
Stimmt, habe ich gerade vergessen.
Als Captain,
genau.
Aber wie wollen die denn sonst die 4 Stunden füllen, wenn die nicht noch SmackDown und Raw Titelmatches machen?
Goldberg gegen Lesnar wird ein Ironman-Match.
7 Stunden.
Und am Ende gehen sie zusammen Tequila trinken. Nee, also weil ansonsten hätte ich gemeint, da müssten sie jetzt einfach Jericho und Owens müssen dann langsam mal anfangen, sich nicht mehr leiden zu können.
Das werden sie schon irgendwie aufbauen, aber.
Ja, du merkst das ja immer schon so ein bisschen, dass da so. Also das ist schon ganz gut gemacht eigentlich.
Ja.
Dass es so in Richtung geht, ja, da ist hier und da ein bisschen Probleme.
Würdet ihr
auch die Promos richtig geil vor zwischen den beiden.
Würdet ihr eigentlich Jericho den Titel nochmal gönnen?
Gönnen ja,
im Moment,
geben
ja.
Nein.
Ja.
Also
sehe ich auch so.
Ich finde Jericho als der Charakter, der er gerade ist und auch die Art und Weise, wie er halt sich immer wieder selber neu erfindet, das ist halt faszinierend, weißt du, der schafft...
Der auch einfach Catchphrases erfindet.
Ja, eben, der schafft halt
die komplett over
immer
sind.
Wieder, dass du irgendwie, dass der wieder unterhaltsam ist und dass er wieder relevant ist. Auch, also jetzt dieser Babyface-Run von ihm war ja wirklich jetzt lame, aber auf
einmal... Ja, der war scheiße.
Aber auf einmal so, ja, ich bin jetzt wieder böse und dann eine komplett neue Facette irgendwie in diesem ungleichen Buddy-Duo, was die beiden jetzt da bilden. Absolut gut einfach. Und so kreativ und so witzig dabei auch und auch so Jericho halt noch.
Ich liebe es ja, wenn er dann so leise redet, so nach dem Motto, das war dann bei Big Cass und dann so, dann setz mich auf deinen Schoß. Hast du es gerade gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Nein, das war ich nicht. Das ist so unglaublich gut, ne? Also einfach, das wie diese Promo, wo die alle auf den Leitern saßen. Ich glaube, für Money in the Bank oder sowas war das, glaube ich.
Ja.
Da war ja auch Kevin Owens und Jericho dabei. Das ist so unterhaltsam. Unglaublich einfach.
Ich fand auch den Blick von Jericho jetzt nochmal total geil gegen Ende von dieser Promo mit Stephanie und Mick Foley, wo er dann in seine Liste geschaut hat, noch irgendwas reingeschrieben hat und dann so ja so verschmitzt böse so Richtung Jericho, Richtung Foley und McMahon da geschaut hat.
Das war
einfach gut. Das ist gute Unterhaltung. So muss Wrestling halt sein und ja, so schafft man auch Charaktere und selbst einen, wie alt ist Jericho mittlerweile? 46, 45, irgendwie sowas? Und selbst der alte...
Alt.
Ja, nee, aber es ist ja nun mal so. Der ist ja nun mal seit Ewigkeiten dabei. Und trotzdem, der schafft es halt noch, da irgendwie sich zu verwirklichen. Das schaffen halt so viele Wrestler heutzutage nicht mehr, weil die vielleicht auch gar nicht die Freiheiten haben, die man ihnen gönnen sollte.
Ne? Ja, ich mag ihn tatsächlich ganz gerne, auch wenn er ein Heel ist. Dafür mag ich Kevin Owens nicht. Ja, das hatten wir ja schon mal.
Ja, nächster Kampf.
Nächstes Match. Was habt ihr getippt? Ich hab richtig getippt.
Ich hätte auf TJ Perkins getippt.
Ich hätte auf Kendrick getippt tatsächlich, ja, dass der irgendwie so, dass der irgendwie so eine Brechstange rausholt und Perkins die Beine bricht oder sowas habe ich getippt. Aber dann war es halt umgekehrt, dass er die Beinverletzung gesellt hat.
Ja.
Ja, aber also es hat auch Sinn gemacht, weil TJ Perkins, dass der jetzt verliert, macht Sinn. Dadurch geht die Fehde von den beiden auch noch mal irgendwie 17 Jahre weiter, weil sowieso sonst keiner da mitmacht. Von daher, also hat irgendwie gepasst.
Ich weiß,
dann gibt es da nochmal ein Rematch und ja.
Ich weiß nicht, ob ich noch ein drittes Aufeinandertreffen zwischen den beiden brauche. Also ich finde, das ist zwar so von der Story her ganz nett, aber irgendwie, ich finde die Kämpfe, die zünden bei mir nicht. Also es ist okay.
Gar nicht,
irgendwie nö. So. Aber es ist halt jetzt nichts, wo ich sage, das ist halt so der Standout für die Cruiserweight Division, sondern es ist halt auch irgendwie da, wie das andere Cruiserweight Match halt auch. Also es ist ein bisschen schade.
Ich finde ja auch dieses TJ Perkins Gimmick nicht so geil.
Dieses, ja.
Das ist halt dieses so, das ist dieses Hot Gamer Girl Gimmick. So, das ist.
Ja, mit dem Intro allein schon, mit dem Titantron Video.
Ja. Also, das ist cool und ich mag auch das Theme mega, aber auch immer diese Anspielung so, ja, ich habe ja mal N64 gespielt und ich habe ein Wrestling Match, Pokémon Go, Rot
Und also, haha. Ganz ehrlich, da ist ja, Mr. Woods ja eh mit seinem Up-Up-Down-Down wesentlich besser Videospiel belastet, sag ich jetzt mal, als er.
Ja, also ich.
Man kann ja sein, dass es stimmt, aber trotzdem, das ist sehr, sehr gezwungen, finde ich.
Ja, das Problem ist halt auch, das ist wiederum dann die Frage, ob das alle Zuschauer den auch abkaufen. So. Also, das ist halt so ein Gimmick, finde ich. Da spielt man schon sehr mit der Intelligenz der Zuschauer, weißt du? Also, auch als er da letzte Woche bei NXT seinen Partner Ibushi da gefragt hat, so, ja, was sind denn deine Werte? 90, 95, und sagt Ibushi irgendwie, ja, 95. Und das ist so, na komm, das ist halt so irgendwie ganz nett, das ist halt so, ne, wir sind halt Kumpels und wir spielen gerne Videospiele, aber will ich das jetzt unbedingt bei einem Wrestler sehen?
So, haha, guck mal, ich habe eine Nerdbrille, ich bin ja so ein Nerd, ich spiele Minecraft. Yeah. Also, ja, lass gut sein.
Ja, ich.
Also, kann ja sein, dass er ein Gamer ist oder sowas, ist ja auch scheißegal. Aber das wirkt so sehr. Wir haben so gedacht, der ist relativ jung. So junge Leute, die so 20 sind oder auch vielleicht 30, finden Gaming eigentlich ganz geil. Lass den mal so zum Gamer machen. That will work.
Ja.
Ja, weißt du, wenn er es wenigstens verkörpern könnte, aber er kann es nicht. Das wirkt so mega aufgesetzt bei ihm, das nervt wie Sau.
Ich mag Brian Kendrick mit seinem meth-abhängigen Captain Jack Sparrow-Gimmick.
Ja.
Finde ich cool.
Ich mag ihn auch, aber irgendwie, es ist halt nicht so richtig Cruiserweight. Also deswegen, das ist eigentlich ganz cool, dass man halt.
Der nicht. Also irgendwie gar nicht, finde ich.
Ja, nee, eben. Ja, aber es war eigentlich ganz cool, dass er halt sozusagen so eine Sonderposition innerhalb dieser Division hat, weil er halt eben nicht richtig Cruiserweight ist, sondern eher eben diesen erdigen, ja. Also jetzt kein Heavyweight-Stil, aber der hat ja auch schon irgendwie so
ein bisschen aggressiver.
Ja, so ein Techniker, aggressiver Techniker irgendwie. Aber trotzdem sind halt die Kämpfe, passen halt irgendwie nicht so in diese Division, die so als, ja, hier Technik und so. Ich weiß nicht, irgendwie da, bei mir zündete diese ganze Fehde halt irgendwie nicht. Und TJ Perkins könnte, glaube ich, auch mit anderen Leuten ein bisschen bessere Fäden abliefern, als das mit Brian Kendrick der Fall ist.
Aber es ist, glaube ich, auch ganz cool, jetzt die beiden, die kennen sich ja anscheinend, also kennen sich ja wirklich. Und dass du dann erstmal, wenn du dann jetzt wieder auf der Mainstage bist, mit deinem Kollegen zusammenarbeiten kannst.
Klar,
ich meine, das seid ihr. Ich meine, das ist ganz gut so, um reinzukommen, erstmal alles. Ich meine, ich bin auch sehr vorbelastet bei Brian Kendrick, weil ich habe ihn mit Paul London damals krass abgefeiert.
Ja.
Ich fand die so gut zusammen, einfach cool. Was danach war mit Ezekiel Jackson, kann man vergessen. Aber.
Wie Brian Kendrick.
So. Es ist echt nicht schlecht und ich finde auch ganz cool, dass er jetzt Champion geworden ist. Außerdem mag ich den Captain's Hook mega. Das ist ein richtig geiler Finisher, finde ich.
Ich finde ja den Namen Bully Choke immer noch ein bisschen besser. Aber nein, Brian Kendrick sei das gegönnt. Also, das ist ein sehr guter Wrestler und hat auch, wie gesagt, einen Charakter, der halt auch irgendwie aus dieser Division raussticht, weil er hat einen Charakter, ne, im Vergleich zu allen anderen. Entsprechend ist das absolut in Ordnung, aber irgendwie die Kämpfe haben halt für mich nicht funktioniert und ich hoffe, dass man da jetzt bei der Survivor Series ein bisschen mehr Pep einfach ein bisschen reinbringt und da vielleicht auch nochmal jemand anders mit in die Runde reinwirft, weißt du? Also ich
finde aber erst auch so ein Heel, der man so dieses Arschlochsein richtig abkauft.
Der spielt das ja auch gut und der verkauft das ja auch.
Mega. Also es ist
ja, absolut.
Ja, aber.
Aber, also, war jetzt nicht so das Match. Aber generell so die ganze Feder von den beiden fand ich jetzt nicht so cool. Bei den Cruiserweights finde ich, da kann man auch mal schön so Fatal Four-Way Matches und so alles
genau,
machen.
Genau, das wäre ja auch so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, jetzt schmeiß halt auch mal Rich Swann rein oder Cedric Alexander oder so. Dann,
ja, oder nochmal so ein Luchador irgendwie sowas.
Ja, wo wir einfach ein bisschen.
Das Name ich mir nicht merken kann.
Wo wir einfach ein bisschen Spaß dran haben. Grand Metalik meinst du?
Nee, den anderen, der da jetzt auch in der Pre-Show war.
Lince Dorado.
Ja, also ist halt auch ganz cool, einfach so ein bisschen hin und her, ein bisschen Spotfest.
Was sagt ihr denn zu dem Title Run bis jetzt von TJ Perkins? War das, was man sich von einem ersten Champion irgendwie wünschen sollte? Oder war das irgendwie so, meh?
Ich finde so nichtssagend. Ich finde, das ist so ein blankes weißes Papier, das noch voll beschrieben werden kann, aber so ist er noch irgendwie so ein bisschen. Er wurde ja tatsächlich am Anfang ja auch ein bisschen angefeindet, als er seine Promos gehalten hat, wo er meinte so, ja, ich habe früher nichts gehabt, ich habe in meinem Truck übernachten müssen und habe irgendwie, wurde dann irgendwie hier, weiß ich nicht, von der Hand in den Mund gelebt und dann meinen halt die anderen so im Backstage-Bereich oder im Locker-Room, ja, mein Gott, meinst du, bist der Einzige damit? Und ich glaube, der hat sich damit auch ein bisschen was verscherzt zu Beginn. Also ich glaube, die Cruiserweight braucht auf jeden Fall mal einen Typen, der richtigen Charakter hat. Also klar, Brian Kendrick geht schon so ein bisschen die Richtung, so als abgehalfterter Johnny Depp, Captain Jack Verschnitt. Aber ich weiß nicht, da fehlt irgendwie mir so noch der richtige Typ irgendwie.
Ich habe gerade schlimme 90er-Musik im Kopf mit Captain Jack, aber es ist gut.
Captain Jack.
Nein, ich finde es halt auch ein bisschen schade. Also weil TJ Perkins ist ein sehr, sehr guter Wrestler. Aber irgendwie ich weiß nicht, also innerhalb dieser Cruiserweight Classic Tournament war es halt so, dass man gemerkt hat, da steckt halt viel mehr drin, aber hat das bis jetzt noch nicht im Main Roster
zeigen können. Da war aber auch nicht so viel Story bei dem
Cruiserweight
Dingsbums. Ja. Da waren halt auch wirklich nur Matches.
Ja, aber aktuell habe ich ein bisschen das Gefühl, dass halt die Cruiserweight Division so ein bisschen in dem Haifischbecken Raw Roster so ein bisschen untergeht.
Und ich hasse, dass TJ Perkins immer diesen Dab macht. Ich hasse es so sehr, ne?
Den was?
Also, das ist so diese Hurensohn-Geste, dieses, was er da immer ganz am Anfang macht, dieses Dabben, das heißt Dabben, was auch Pogba immer macht.
Wo du so diese Tanzgeste mit dem Arm ins Gesicht und ja, so. Ja, das machen die jungen Leute so, das musst du auch wissen.
Ja, alle erschießen.
Alter. Nee, Kai ist einfach, Keimfach ist eigentlich alt in Wirklichkeit.
Ja, Kai hat eine junge Schale, aber ein ganz altes Inneres.
Ich bin noch älter als Olaf und Olaf ist ja schon 500, wie wir wissen.
Das stimmt.
Zwei.
Genau. Ja, nächster Kampf, würde ich sagen. Tag Team Championship.
So, und jetzt muss ich mal sagen, ich liebe Sheamus und Cesaro. Ich finde die zusammen geil. Sind so gut. Ich möchte, dass die den verdammten Titel halten.
Ja.
Ich finde die so gut. Ohne Witz. Da habe ich dir, glaube ich, schon mal eine Lobhudelei drüber abgelassen. Ich finde die so geil. Die harmonieren miteinander überhaupt nicht.
Ja.
Aber doch total. Es ist so gut.
Es ist halt so Gegensätze, die irgendwie dann doch funktionieren, ne?
Ja, aber wie? Das ist so lustig.
Ich stimme hundertprozentig zu, das ist so geil, die beiden. Ich wollte auf jeden Fall, dass die den Titel nicht gewinnen, weil ich will, dass New Day den Rekord bricht, was jetzt ja auch wahrscheinlich passieren wird, denke ich mal. Zwar Serious sind die dann bestimmt in dem Tag-Team-Match und dann brechen die den Rekord. Finde ich perfekt. Und danach will ich Cesaro und Sheamus. Ich habe nie Sheamus-Matches geguckt, weil ich Sheamus so langweilig finde und kacke und alles, aber die beiden zusammen, das ist so gut einfach. Auch dieses Match bei Raw, das kann man sich so geil angucken, wie die beiden zusammen irgendwie miteinander arbeiten. Perfekt.
Sie schreien sich halt irgendwie, weißt du, oder alleine hätte, muss man einfach mal auf die Promo eingehen, die im Vorfeld schon gelaufen ist. So. Cesaro und Sheamus, so, jetzt sag mal irgendwas Positives einander, also übereinander. Und dann fängt es halt gut an und irgendwann driftet es fast aus, als ob die sich gegenseitig gleich in die Fresse schlagen wollen würden, weil sie sich einfach dann doch irgendwie nicht leiden können. Aber es ist halt so gut, dass halt Foley sagt, ich glaube an euch, ihr müsst das schaffen. Und die zwei gucken sich halt an und denken so, okay, den schmeiß ich jetzt gleich die Toilette runter oder sowas. Es ist so gut. Ich weiß nicht, das ist für mich perfekt. Das erste Tag-Team, seit ich angefangen habe, Wrestling aktiv zu gucken, wo ich sage, okay, die finde ich echt geil. Abgesehen von Shield, aber Shield ist ja dann auch wieder was anderes gewesen. Ich finde die so gut. Ich liebe die beiden.
Wie fandet ihr den Kampf?
Das Ende war halt schade.
War perfekt, das Ende. Weil New Day ist Champion geblieben, Cesaro und Sheamus sind aber trotzdem stark aus dem Match rausgegangen. Deswegen denke ich, jetzt kommt Survivor Series, wo eh dieses Tag-Team-Match da sein wird. Und dann beim nächsten holen die sich vielleicht den Titel.
Aber ansonsten, ja. Ne? Das wird man dann auch abwarten. Das Lustige ist ja eigentlich, dass es ja vorher noch so einen Moment der Fehlkommunikation gab, wo ja Sheamus dann Cesaro getroffen hat. Aber dadurch, dass die dann am Ende ja durch DQ gewonnen haben, war das dann gar nicht mehr so wichtig. Das fand ich eigentlich so lustig. Also, weil eigentlich hätte ja dann Cesaro auch sauer auf Sheamus sein können.
Ja,
aber weil sie dann ja gewonnen haben, war es dann so, wir haben ja trotzdem gewonnen, also von daher schwamm drüber, ne? Und waren dann plötzlich trotzdem wieder ein Team und waren ja dann auch gemeinschaftlich enttäuscht, so.
Ja, aber ich finde halt die Chemie zwischen beiden ist halt so super. Diese, mega gut.
Es ist halt dieses typische Odd-Couple, wie man das ja schon, also prominentes Beispiel vielleicht aus der jüngeren Vergangenheit, irgendwie Team Hell No damals mit Daniel Bryan und Kane. Das war ja auch so ähnlich, die sich eigentlich gehasst haben, aber ich weiß gar nicht mehr genau, warum die Tag-Team zusammen waren, aber sie waren.
Aber die konnten sich doch dann super leiden am Ende.
Ja, am Ende, aber die haben doch erstmal hier eine Paartherapie durchgemacht, bevor sie.
Dr. Shelby oder so.
Ja, genau. Und dann mussten sie es doch aus, hug it out und so, wo sie sich dann umarmen mussten und so. Also.
Vor allem der kleine Bryan.
Ich fände das auch sehr witzig, wenn man vielleicht diesen Doc da wieder zurückbringen würde. Also so.
Ah, nee, nicht nochmal das Gleiche.
Ja, aber ich finde das lustig. Ich fand das.
Nicht, aber nicht bei den Zweien, weil die Zwei sind irgendwie, weiß nicht, wie sagt man das? So Leute, die sich schon seit Jahren kennen, eigentlich gut miteinander auskommen, aber solange sie 2 Minuten auf einem Haufen sitzen, sich gegenseitig sowas von Gift und Galle
anschauen. Ja, genau.
Also so wirken die wie so ein altes Ehepaar.
Ja, das.
Aber ein lustiges
Ehepaar. Das trifft es ganz gut, ja.
Auch diese Entrance-Sachen. Wenn er Sheamus reinkommt, dann auf einmal geht Cesaros Musik an und alles. Oder wo letztens Cesaro noch einmal vor Sheamus stand. Also das ist super.
Oder ganz ehrlich, die Entrance fand ich, oder mal so Backstage-Bereich im Video, wo du siehst dann Sheamus so laufen. Und dann kommt von hinten Cesaro, ist ein bisschen ungehalten und rennt dann an Sheamus vorbei und läuft dann halt vor Sheamus. Und der guckt ihn dann böse an und rennt dann wieder an ihm vorbei, dass er vor ihm steht, während die Kamera vor den beiden läuft. Super. Super, also super, super.
Aber können wir mal darüber reden, wie weit Xavier Woods gesprungen ist?
Ja, das ist echt krass. Also dieser Walk auf dem obersten Seil und dann der Elbow, das ist schon eine coole Aktion. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Die hat was auf jeden Fall und hat auf jeden Fall.
Er ist ja auch ein erstaunlich guter Wrestler.
Ja, das stellen wir jedes Mal fest, wenn wir Woods sprechen.
Was heißt denn erstaunlich gut? Ich habe immer gesagt, das ist ein guter Wrestler, aber das Ding ist halt, dass der halt auch bei The New Day halt eben aus irgendwelchen dubiosen Gründen ja nur die dritte Posaune spielt eigentlich.
Weil er halt auch der beste Talker ist von den dreien. Deswegen nimmt er die Rolle ein. Aber so, wenn du siehst, was er einfach für Match, also generell für Matches und auch für Moves bringt, auch als er da übers Seil gesprungen ist, ist krass, so gut, der Typ.
Ja, so ja, ist echt ein sehr, sehr guter Wrestler und eben dabei eben noch eine echte Charisma-Granate und ein guter Sprecher. Ne? Also
ich finde es super. Weil ich verfolge jetzt tatsächlich seinen YouTube-Account und ich finde es so lustig mit dem.
Da bist du ja der Einzige.
Was?
Ich mach mal nur Spaß.
Was?
Ich verarsche dich nur, also, alles gut.
Die sind super geil. Aber glaubt ihr, irgendwann kommt der New Day Heel-Turn nochmal wieder? Also die Sache ist, dass New Day bestimmt irgendwann langweilig wird vielleicht.
New Day ist schon kurz davor, langweilig zu werden.
Das ist die Sache. Aber New Day verkauft unglaublich viel Merchandise.
Die werden erstmal noch eine ganze Zeit lang halten. Und das ist eigentlich auch ganz gut so. Aber es wird irgendwann der Punkt kommen, dass du auch jemanden wie ein Xavier Woods oder auch ein Big E. Also Kofi Kingston ist meiner Meinung nach inzwischen schon zu lange dabei, als dass du den jetzt nochmal so als Singles-Wrestler da irgendwie ausgraben könntest. Aber Big E und Xavier Woods, glaube ich, könnten noch auch als Einzelwrestler da einen Durchbruch starten. Gerade Big E und Xavier vielleicht auch, gerade aktuell, wo ja auch die Kleineren da irgendwie ihre Chance kriegen.
Aber ich glaube, aus dem Charakter da rauszukommen, wird auch schwierig.
Naja, wenn du halt einen zum Beispiel hinturnen lässt und die anderen zwei halt irgendwie so zusammenstickst.
Oder du lässt
wie bei Shield.
Oder lässt halt zwei zusammen und kickst halt einen raus. Dann hast du zwei gegen einen. Das ist ja meistens etwas sinnvoller.
Wie wär's denn, wenn No Way Jose den New Day joint? Das wäre mega geil. Nee, also ich hab Bock und ich denke schon, dass Cesaro und James Titel gewinnen. Also ich hoffe es zumindest, dass sie die Titel holen werden.
Ich denke auf lange Sicht, also was auf lange Sicht, ich denke mal so innerhalb der nächsten zwei Monate oder drei Monate. Und da würde sich ja dann auch anbieten, dass du dann vielleicht Cesaro und Sheamus gegen Big Cass und Enzo bei WrestleMania oder vielleicht ein Triple Threat mit The New Day obendrauf.
Um den Titel?
Ja, so als Idee. Ja. Spontaner Einfall während des Podcasts. Mhm.
Also sah auf jeden Fall schon mal schlechter aus, die Tag Team Division.
Ja, das Problem ist halt, dass du wirklich nur diese, also ich merke auch, dass jetzt auf jeden Fall durch Cesaro und Sheamus ist halt wieder ein bisschen Bewegung drin, aber dahinter kommt halt nicht viel. Also finde ich, also diese, wie gesagt, der Club ist ja so ein bisschen unter ferner Liefen, obwohl sie jetzt gewonnen haben. Cass und Enzo sind ja so ein bisschen, ja, wir schauen mal, wann wir die pushen, jetzt aktuell halt nicht. So, die sind so ein bisschen in der Warteschleife.
Das ist noch Sparflamme irgendwie.
Ja, genau. Und ich finde es ein bisschen merkwürdig. Und The New Day prangt natürlich über allem und ist deutlich überlegen. Ne? Ist ein bisschen schwierig, aber ich hoffe einfach, dass da irgendwann auch der Titelwechsel kommt, weil ich finde auch, dass New Day, die sind immer noch unterhaltsam auf ihre eigene Art und Weise, aber es läuft sich auch irgendwann ein bisschen tot.
Welche Teams wird denn Raw überhaupt ins Survivor Series Match schicken? Cesaro, Sheamus, New Day,
Fandango? Brisango?
Sind nicht bei SmackDown?
Ich weiß es gar nicht.
The Club?
Genau, dann
haben wir drei. Ja, aber wer noch?
Wie brauchen wir denn?
Cass?
Fünf.
Nee, die hast du schon.
Also es ist ein 10-Mann-Match. Also 10 gegen 10.
Scheiße. Ja, dann nimm doch alle, die wir jetzt auf der Karte haben. Dann haben wir schon 9.
Wenn wir.
Ja, nimmst du doch.
9, dann fehlt aber noch einer.
Ja, wieso? Nein, dann hast du 8.
Genau, Enzo und Cass, genau. Und dann noch ein Team. Wen haben die denn noch? Also ich habe gerade überlegt, welches Tag-Team gibt es denn noch bei Raw?
Ich weiß nicht, ich bin gerade auch ein bisschen.
Machen die schnell irgendeins aus den Cruiserweights zusammen?
Ja, vielleicht noch irgendwie Sami Zayn und Neville oder
sowas. Ja, irgendwie sowas, aber.
Ich wollte jetzt nur damit sagen, es gibt nicht wirklich viele, die noch Number One Contender werden können, weil es irgendwie nicht viele Tech-Teams gibt.
Ja, das ist auch das, was Olaf schon mal meinte. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn sie den Titel genommen hätten und zwischen den beiden Brands hin und her wechseln hätten lassen. Weil dann hast du auf jeden Fall.
Ja, das meinte ich ja auch. Teams, ne?
Ja, gut. Verzeihung.
I got your back, Ola.
Yes. Oh Gott. Ja, sollen wir da mal hier so Richtung Main Event abdriften?
Ja.
Da will ich aber einmal ganz kurz ein bisschen Monolog halten.
Moment, erstmal darf ich hier ganz kurz, darf ich noch ganz kurz die Ansage machen?
Du darfst gerne Ansage machen.
Dann mache ich die Ansage.
Dann mache ich meine Ansage.
Trommelwirbel.
Der Main Event war die WWE Raw Women's Championship im Hell in a Cell und natürlich zwischen Charlotte und Sasha Banks, der Championess. So, ich gebe ab an Kai.
Oh ja, jetzt geht's los. Nein. Und zwar, das Match an sich, als jemand, der nicht gerne Frauenmatches guckt, konnte man sich echt gut angucken, so generell erstmal. Aber was ich unglaublich schlimm fand, war diese Sache, mit was für einer Energie, mit wie energisch sie das gepusht haben, weil sie unbedingt wollten, dass das was Besonderes wird. Dieses, auch immer diese Mick Foley-Promos bei jedem scheiß Hell in a Cell-Match. So, ich bin Mick Foley und ihr müsst ja wissen, worauf ihr euch da einlasst. Das war jetzt bei den beiden Eulen so. Das war bei Dean und bei Seth war das auch so. Das war schon damals so, als Edge Hell in a Cell-Match gegen Undertaker hatte. Ist ja auch okay, Mick Foley-Legend, klar, respektiert man, alles schön. Aber wie sie einfach unbedingt versuchen wollten, Women's Revolution, das wird jetzt so krass. Die haben das Match nur gemacht, damit sie es haben. Ich fand auch nicht, dass das Match Sinn gemacht hat, dass sie jetzt ein Hell in a Cell-Match haben. Das war nur, wir haben jetzt das erste Frauen-Hell in a Cell-Match. Das wird richtig krass. Wir bewerben das jetzt richtig. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Das war einfach nur sinnlos, fand ich. Nur um zu sagen, wir haben jetzt das Match zwischen den beiden im Käfig. Das ist das erste Mal. Das ist eine Premiere. Das ist unglaublich. Fand ich mega wack.
Haben wir ja so ähnlich im letzten Podcast ja auch gesagt, dass die Women's Revolution halt auch bis zu einem gewissen Grad eben auch ein schöner Slogan ist, den man gut vermarkten kann. Und ich glaube halt auch, dass diese Fehde zwischen Sasha Banks und Charlotte das auch gar nicht unbedingt gebraucht hätte. Und dass, glaube ich, auch diese Matchart nicht unbedingt ideal für die beiden gewesen ist. Also, ich fand den Kampf an sich echt gut. Und hat mir auch echt gut gefallen. Also gerade der Anfang und so, auch mit dieser Reminiszenz an Mick Foley damals, ne, das war ja ein ganz klarer Rückbezug darauf, dieser Table Bump, den Sasha Banks da durch den Tisch genommen hat. Und auch, dass sie dann abtransportiert werden sollte und sich dann geweigert hat und so, das war schon echt gut. Aber ich glaube, dass, wie du gerade gesagt hast, es wirkte halt nicht so, als ob das aus der Fehde erwachsen wäre, sondern es war halt wirklich nur da, um diesen Moment zu kreieren. Und ich weiß nicht, ob man diesen Moment erschaffen hat. Ich glaube es halt irgendwie nicht. Ich hatte so ein bisschen Herzklopfen, als das losging, aber ich muss leider sagen, dass ich zum Beispiel bei Sasha Banks gegen Bayley damals im Iron Woman Match deutlich mehr Herzklopfen hatte. Also
das war auch nicht so gezwungen irgendwie. Das Match war da und die Leute hatten Bock drauf, weil das Match Potenzial hatte. Also das Match hatte jetzt auch Potenzial, klar. Aber bei dem Match war das jetzt, dir wurde immer gesagt, du musst das richtig krass finden. Halt dir mal vor Augen, da kämpfen jetzt zwei Frauen im Käfig. Das wird unglaublich. Oder etwa nicht. Also so.
Ha. Ja, Flo, was sagst du dazu?
Oh, was soll ich großartig dazu sagen? Also ich habe per se gar kein Problem damit, oder Männer und Frauen oder Mischware im Ring steht.
Problem nicht, ich find's nur langweilig.
ich fand's teilweise übertrieben. Teilweise übertrieben gesellt, weil halt, wie Kai schon meinte, es ist jetzt das erste Women's Match im Hell in a Cell. Oder im Käfig, da muss man einfach mal alles zeigen, was geht. Mich hat's eigentlich noch gewundert, dass keiner oben auf den Ring gestiegen ist, oben auf den Käfig drauf gestiegen ist und irgendjemand dann nach unten geworfen hat oder so. Aber an sich per se, ja, fand ich einfach ein bisschen komisch, weil mich nervt langsam diese Sasha Banks versus Charlotte Fehde, die ist mir eigentlich völlig Latte, weil ich mich tatsächlich nicht für die Raw Women interessiere, sondern eher SmackDown. Aber an sich per se fand ich's relativ unterhaltsam. Es war aber leider jetzt nicht wie bei Kevin Owens gegen Seth Rollins ein Match, wo ich sage, okay, jetzt ist das eine Viertelstunde rum und dann ist fertig, sondern es war wirklich, ich habe eigentlich bei dem Match irgendwie so das Gefühl gehabt, es dauert länger, als es eigentlich ist. Mm. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja, es hat sich tatsächlich so zwischendurch ein bisschen gezogen. Also es waren alle drei Matches, also alle drei Hell in a Cell Matches waren ja so rund 22, 24 Minuten lang so um den Dreh. Weil hier war es natürlich so, dass auch durch diese Verletzungsgeschichte am Anfang da sehr viel Zeit überbrückt worden ist. Und ich habe da auch gedacht, so, boah, hat das lang gedauert, bis dann endlich der Kampf angefangen hat. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass sich das sehr gezogen hat am Anfang. Aber nichtsdestotrotz ist dann ein guter Kampf da rausgekommen. Also gerade dadurch, dass die Crowd, es war ja die Home Crowd, also das heißt, Heimatstadt von Sasha Banks, dadurch war die Crowd auf jeden Fall da, mal zur Abwechslung im Vergleich zum Rest des Abends. Und auch ansonsten war das ja eine schöne Dynamik, die sich zwischen den beiden entwickelt hat. Am Anfang war Charlotte halt eben ein bisschen dominanter und dann irgendwann hat ja Sasha Banks dann ihre schweren Kaliber rausgeholt. Das sind ja meistens ihre Flying Knees, die sie dann da einsetzt. Und da war zum Beispiel ein cooler Spot, wo sie dann in den Käfig gesprungen ist und dann im Rückwärtsflug quasi Charlotte mit den Running Knees umgesäbelt hat.
Genau, hat sie sich, glaube ich, in der Luft noch gedreht.
Genau, oder sowas. Das meine ich ja damit. Ja. Ja, und das waren halt schöne Spots dabei. Ich fand das Ende dagegen, fand ich ein bisschen schade. Also Sasha Banks hat ja die ganze Zeit über ihre Rückenverletzung verkauft bis zum geht nicht mehr und wollte dann ja zum Schluss hin eine Powerbomb durch einen Tisch zeigen und ist hier dabei dann kollabiert und ist dann ja von Charlotte mehrfach wieder geragdollt worden und auf den Tisch geschleudert worden, der, glaube ich, hätte brechen sollen, oder?
Wollte ich gerade, da war die beide Tischspots, das ist, glaube ich, nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Kann das sein?
Ja, das war auch meine Frage.
Also auch der erste, da wo dann Charlotte rausgefallen ist. Also die waren beide, glaube ich, nicht so, wie sie eigentlich hätten laufen sollen.
Ja, ich glaube, da müssen sie vielleicht noch ein bisschen anderes Material sich besorgen für das leichte Gewicht, was die Damen halt eben mitbringen. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel eine Sasha Banks wiegt, aber lass es mal, keine Ahnung, 60 Kilo, 70 Kilo, wenn überhaupt. Ne?
Ja.
Und wenn die da mit Schwung drauf gepfeffert wird, ist es halt was anderes, als wenn Kevin Owens da drauf gepfeffert wird. Ne? Und das hat, finde ich, dem Ende ein bisschen geschadet, dass es dann keinen großen Abschlussspot mehr gegeben hat, sondern eben dieses zweimal auf den Tisch werfen und danach die
Natural
Selection und dann war's das. Das hat dem Match irgendwie ein bisschen geschadet und generell fand ich halt die Enden teilweise ein bisschen überraschend in den Hell in the Cell Matches. Also sowohl bei Roman Reigns gegen Rusev, dieser blöde Spear, das war halt nicht wirklich befriedigend. Die Powerbomb durch die Stühle bei Owens gegen Rollins, damit konnte ich noch leben, auch wenn mich geärgert habe, dass es keine Pop-Up-Powerbomb war, sondern eine normale Powerbomb. Und jetzt hier war es halt eben so ein bisschen gebotscht, weil halt der Tisch nicht durchgebrochen ist. Ne? Ideal war das sicher nicht, aber so insgesamt fand ich den Hauptkampf trotzdem sehr gut, aber nicht besser als das Match zwischen Owens und Rollins und vor allem als auch nicht so ein Kampf, wo man sich auf ewig dran erinnern wird, wie es eben zum Beispiel bei Sasha Banks gegen Bayley gewesen ist. Also mir fehlte da die Gänsehaut so ein bisschen.
Ja, aber das zieht sich eigentlich durch den ganzen Abend durch, finde ich. Da fehlt so ein bisschen die Gänsehaut.
Ja, also es ist alles so, alles gut und alles schön. Also, es ist nicht alles gut und alles schön, aber gerade ich fand die drei Main Events, die wir jetzt da gehabt haben, auch wenn Kai sagt, es gibt nur ein Main Event.
Ja.
Nee, Main Event Faschist.
Genau, aber die drei Hauptkämpfe an sich, die fand ich schon allesamt in Ordnung. Und nichtsdestotrotz ist da aber einfach auch vieles gewesen, was halt so beiläufig gewesen ist. Und die Crowd war halt nicht richtig da und manche Matchenden waren halt merkwürdig. Und genauso jetzt auch im Main Event, ne? Also wer kommt auf die Idee, dass Sasha Banks in ihrer Heimatstadt, wo sie mega over ist und wo sie dann irgendwie eigentlich so Geschichte schreiben könnte, dass sie das Ding verliert? Ich kann es nicht verstehen.
Tja.
Ja gut, aber es ist ja immer mal was Überraschendes, weißt du? Weil wer hat gedacht, dass Charlotte das Ding gewinnt? Also ich sag mal ehrlich, wir haben doch eigentlich alle gedacht, Sasha Banks holt das, oder?
Ja, aber es wäre doch auch mal notwendig gewesen, dass du nicht schon wieder einen Titelwechsel hast. Also Sasha Banks hat den Titel jetzt 29 Tage gehalten.
Ich finde das nicht mal so schlecht, dass der so oft wechselt.
Ich finde das total nervig. Also,
ganz viele regen sich darüber auf, ich finde das nicht mal so schlimm. Das war doch bei Cena und Orton war das doch auch voll häufig so.
Das war auch scheiße.
Ich finde das nicht schlecht. Also gut, ich denke mal, das ist jetzt auch ein bisschen je nachdem, ne?
Was, weil
also,
ich alt bin?
Subjektiv. Also dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das nicht, ja, weißt
aber,
du?
Aber ich finde,
also ich finde, das ist halt cool, wenn dann ist da ein bisschen Bewegung drin, weil an sich hat man immer sehr, sehr wenig Titelwechsel bei Pay-Per-Views in letzter Zeit, finde ich. Ich glaube, bei SmackDown oder so bei einem hat das, glaube ich, gar nicht gewechselt. Also das ist dann...
Das ist doch auch nicht schlimm, wenn eventuell doch nicht besser durch Titelwechsel.
Ich weiß, aber trotzdem, ich finde, es gibt sehr, sehr wenige Titelwechsel in letzter Zeit, deswegen freue ich mich einfach immer: Hey, guck mal, Brian Kendrick holt mal was. Und dann Sasha Banks gibt wieder an Charlotte ab. Ich finde, das ist okay.
Ja, ich hätte mich da sehr über einen Feel-Good-Moment für Sasha Banks gefreut. Und auch einfach, um diese Bilder zu haben, weißt du? Also dieser Moment, wo dann Sasha Banks einfach komplett, man sagt ja immer so schön, against all odds, also obwohl sie durch den Tisch gegangen ist, dann und hat sie dann gekämpft und hat ihren Titel verteidigt und wird von ihrer Home-Crowd bejubelt. Das wäre doch cool gewesen. Warum muss man eine künstliche Überraschung herbeiführen, nur damit eine Überraschung da ist? Das ist so...
Ja, das ganze Match war doch künstlich. Warum muss man ein künstliches Hell in a Cell Match machen, nur damit die Olden im Käfig kämpfen können?
Das ist ja wiederum das Problem allein an diesem blöden Pay-Per-View-Kalender. Achtung, wir haben jetzt ein Hell in a Cell Pay-Per-View und dann braucht man noch eine Attraktion. Und wenn die einzelnen Fäden halt nicht ziehen, wenn wir merken, Owens gegen Seth Rollins, damit erreichst du niemanden, machst halt nochmal was Neues. Und was Neues ist nun mal Sasha Banks gegen Charlotte im Käfig. Weil es neu ist.
Glaubt ihr, das wird in einem Jahr noch so sein?
Was?
Die Pay-Per-Views, dass dann SmackDown alle zwei Wochen, dass dann SmackDown eins hat und dann zwei Wochen danach wieder Raw und dann zwei Wochen wieder SmackDown. Glaubt ihr, das hält sich?
Ja.
Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass sie das auf Dauer hält.
Ich glaube das schon.
Weil
also allein.
Ich merke jetzt schon allein bei mir, wie krass übersättigt ich einfach bin.
Ja, das ist, glaub ich, WWE so lange egal, wie sie die Hallen voll kriegen und solange die Network-Zahlen nicht komplett in den Keller gehen. Und die müssen ja auch irgendwie exklusiven Content liefern. Ich meine, die machen ja schon echt viel, auch was so abseits ist, aber sind wir ehrlich, das ist halt gleich so ein doppelter Gewinn für WWE. Auf der einen Seite hast du halt Network Exclusive, das du bewerben kannst. Auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, ja, wir verkaufen auch Tickets und Merchandise und sowas. Also.
Ja, klar. Ne? Ach, also ich verstehe das auf jeden Fall, nur ich denke mir, ob das nicht irgendwann rückläufig sein wird.
Ja.
Sodass sie dann nicht mehr ausverkaufte Hallen haben.
Das ist halt die Frage. Also, na, aber wir sind ja dumme Wrestling-Fans und wir schauen es ja auch trotzdem, auch wenn wir nicht begeistert davon sind.
Das stimmt.
Muss man ja einfach so ganz klar sagen. Ne? Also, Wrestling-Fans sind ja treu doofe Schafe irgendwie. Den kannst du ja auch den größten Grütz vorsetzen. Die schauen es halt trotzdem noch, ne? Weil es halt irgendwie Wrestling ist. Also.
Außer es ist halt zu krass, so wie SmackDown. Also, wo SmackDown vor dem Brand-Split.
Das war ja fürchterlich.
Ja, gut.
Das hat ja wirklich kaum noch einer geguckt.
Das stimmt.
Jetzt finde ich es besser. Das ist so fürchterlich.
Ja, das liegt aber an den Writern und nicht unbedingt am Namen SmackDown. Das liegt einfach daran, die haben jetzt auch NXT-Writer da im Hintergrund und die bauen das auch ein bisschen klüger auf, als das halt davor der Fall war. Und davor war SmackDown ja einfach nur eine längere Recap von Raw und einfach nur noch mal ein Rematch hinterher und nochmal. Und hier übrigens, oh, das ist bei Raw passiert, ne? Ist ja ganz
ist doch gut.
Ja. Das hat ja keinen interessiert. Jetzt hat SmackDown halt eine eigene Identität und entsprechend Talent und entsprechende Writer und deswegen ist die Show vom Flow auch besser und ich glaube auch, dass da diese kürzere Sendezeit halt SmackDown zum Vorteil kommt.
Was ist mit meiner Show?
Was?
Was ist mit meiner Show?
Du hast gerade gesagt, weil das hat einen besseren Flow.
Ach so. Oh, habe ich jetzt missverstanden, ey.
Ich dachte, du hast extra darauf angespielt, so als
Nein, ich hab's falsch verstanden, ey.
Jawohl.
Die Show vom Flow. Okay. Ja, damit kann ich leben.
Ja, ich will jetzt mal, wir machen jetzt mal ganz traditionell, ich hätte jetzt gerne eine Sternchenwertung oder irgendwie eine Zahlenwertung für den gesamten Pay-Per-View. Wenn ihr eine Zahl zwischen 1 bis 10 für den Event geben würdet, was würdet ihr geben?
Aber nur volle Zahlen, ne? Jetzt ohne Komma irgendwas,
ja,
ne? Zahlen.
Ja. Kai.
Ja.
Du bist immer der Erste, das weißt du.
Ja, ich bin immer der Erste, immer. Es ist unglaublich.
In meinem Herzen auch.
Oh, so 6. 6 Punkte. 6 von 10.
Flo?
Würde ich geben.
4. Und nur wegen Seth Rollins und Sheamus.
Und Cesaro. Ich würde es, glaube ich, auch eine 6 geben, glaube ich. Also damit kann ich, glaube ich, leben, weil ich fand die 3 Main-Events, fand ich okay bis gut. Also Main-Event, also den wirklichen Hauptkampf zwischen den Damen und das Title-Match zwischen Owens und Seth Rollins fand ich ordentlich. Und der Rest war halt okay, aber
war da,
ja. Und wie gesagt, du hast noch mit Cesaro und Sheamus und New Day noch ein ordentliches Tag-Team-Match, deswegen kann man da, glaube ich, eine 6 geben, aber halt mehr leider auch nicht. Ja, und
ja.
Ja, damit haben wir auch schon wieder den nächsten Event hier fertig besprochen. Jetzt sind wir dann auf der heißen Straße hin zur Survivor Series.
Ja, das wird ja so schnell gehen, wenn du jetzt überlegst, du machst Survivor Series. Es
sind noch 3 Wochen bis zur Survivor Series. Das musst du mal wegstecken. 3 Wochen nur noch.
Ich hab so Bock drauf, ey.
Ich hatte aber auch mega Bock auf Hell in the Cell.
Ja, das ist halt immer das
Schöne. Nee, das wusste ich von vornherein, dass das nichts wird.
Wie gesagt, ich hoffe ja immer noch, dass es darum geht, dann, dass welches Brand das Tag Team Match gewinnt oder eins der Tag Team Matches, dass sie dann Draft Picks bekommen.
Ja, so ein Preis wäre halt schon ganz cool, dass man nicht nur sagt, hier, ihr bekommt die goldene Ananas oder sowas, sondern.
Ja, Rotten Tomato oder Golden Raspberry.
Aber apropos Draft, dann ist denn der nächste? Weiß man da schon was? Nee,
weiß man nicht. Ich gehe davon aus,
normalerweise war ja immer nach WrestleMania.
Genau,
ne?
Das wird irgendwann nächstes Jahr so sein. Also, ich vermute, das werden so ein. Immer zwischen WrestleMania und dem darauffolgenden Event machen.
Aber wisst ihr, was komisch ist? Ich meine, alle Zeichen standen ja darauf, wenn es Draftpicks geben wird, egal wann, holt sich SmackDown auf jeden Fall Cesaro.
Ja.
Das wird jetzt aber keinen Sinn mehr machen, finde ich.
Nee. Oder holt sich beide.
Aber ich würde sie lieber bei Raw lassen.
Aktuell haben die ihre Rolle gefunden. Das
eben,
ist einfach
das
so.
Ist die Sache.
Warum sollst du jetzt auseinanderreißen? Einfach nur, damit du halt die Sensation hast. So. Ja.
Wen ich gerne bei SmackDown hätte, wäre Sami Zayn.
Ja. Ja, Sami Zayn hat aktuell ja keine richtige Rolle bei Raw und das hat der Daniel mal so schön gesagt, der taucht ja immer dann auf, wenn ein Titelmatch irgendwie gefordert wird oder irgendwie, besetzt werden muss. Und jetzt seine Fehde gegen Braun Strowman, sind wir ehrlich.
Die kann aber ganz okay werden.
Ja, also, Sami Zayn ist auch jemand, der es verkaufen kann. Aber
ich bin auch jemand, der so gezeichnet ist von dieser Rey Mysterio-Generation, ne? Von daher die Rey Mysterio-Matches und also Rey Mysterio Mark Henry, Rey Mysterio Great Khali-Matches. Die hat man dann damals auch schon cool gefunden. So Schande auf mein Haupt, aber trotzdem. Nein, was ich dich fragen wollte. Also du hast jetzt ich denke mal, du hast, du kennst ein bisschen Kontakt mit 2K, hast schon noch Reviews gemacht.
Ja.
ich finde die Grafik von dem Spiel
Alter,
ist echt nicht so gut. Die ist also die war gut. Unter THQ besser. Und 2K ist in NBA so krass, was den Realismus von Gesichtern angeht. Ich finde, bei WWE sehen nicht mal die Körper realistisch aus.
Ja, ich finde halt, dass du extreme Qualitätsschwankungen eben hast. Ich finde das schon, dass du gewisse Wrestler hast, wo das eben sehr, sehr gut aussieht. Ja,
doch, doch, stimmt, das stimmt. So ein Brock Lesnar sieht krass aus.
Auch ein John Cena oder ein Triple H, die sehen halt super aus. Und dann hast du aber
wie sieht denn so ein Dean Ambrose aus? Ja, eben.
Die Haare.
Ja. Oder so eine Dana Brooke, was ist das?
Ja, eben.
Was ist das?
Ja, wir müssen doch nochmal, wir machen nochmal hier irgendwie Talking Smack über WWE 2K17 oder
bitte,
so.
Bitte, ich habe jetzt über 20 Stunden gespielt, wir müssen endlich mal darüber quatschen.
Das können wir gerne mal machen, aber das...
Ich hab mir die auch immer alle geholt, 2K15 fand ich mega geil, 16 fand ich schon nicht mal mehr so geil und 17 habe ich mir nicht mal mehr geholt.
Ja gut, bei 16 wurde ja die Mechanik dann eingebaut mit den Reversals, dass die nicht mehr unendlich sind.
Das ist
ja
auch super.
Ja, finde ich auch besser so. Hab ich mich aber nur ein bisschen abgefuckt, weil ich mit 15 halt angefangen habe.
Oh. Denn die Sache ist, dass, also vom Gameplay her ist das Spiel auch eigentlich ganz cool. Klar, das war immer geglitscht und verbuggt und alles, ne? Ist ja auch so ein bisschen der Charme von dem Spiel. Aber die Wrestler sehen einfach nicht realistisch aus.
Die müssten halt mal wieder auch einfach bestimmte Wrestler-Modelle einfach komplett im Müll schmeißen und komplett neu machen. Und Dean Ambrose ist halt so ein Fall. Allein die Augen da, es ist halt so, dass man sich das nicht anschauen kann.
Sein Oberkörper sieht einfach so aus, als wäre sein Oberkörper so ein Umfang von 3 Metern.
Ja, vielleicht hat er das. Hast du schon mal gesehen?
Ja, hallo?
Ich muss mal Renne Young fragen.
Nein, also. Ja. Ach, aber das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast hier. Und der vielleicht Down, Down, Up, Up Podcast oder so.
Ja, oder Left, Left, Right, Right.
Ja, genau, wie
sowas. Left, Left, Right, Right. Super, das machen wir.
Der Polit-Podcast, ja. Left, Left, Right, Right. Aber lass uns mal gerade, bevor wir hier anfangen zu schnacken, lass mal hier gerade den Deckel auf den Podcast machen.
Okay, ich muss noch einmal anteasen.
Was
ist das Lieblingsessen von David?
Schnitzelöße.
Twiener Würstchen.
Hä? Wie ist das? Gut.
Twiener.
Ja, ja. Achso, Twiener Würstchen. Ja.
Krass.
Ich finde, das ist der ideale Rausschmeißer aus diesem Podcast.
Ich habe noch mehr. Nächster Podcast-Eskalation.
Ein Twiener-Würstchen, das ist so super.
Ich bedanke mich bei euch für eure Fachkompetenz und schlechte Wortspiele.
Mega geil.
Und
das ist super.
Wir hören uns nächste Woche wieder dann zu AJ Styles. Als am Wochenende geht es dann los. Einmal AJ Styles Karriere-Retrospektive und natürlich ist AJ Styles der aktuelle MVP von SmackDown oder gar vom gesamten Roster.
Das Superstar des Jahres.
Genau, heißer Kandidat auf jeden Fall. Wir hören uns am Wochenende wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Flo und beim Kai und bis zum Wochenende. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.